Früher war das tatsächlich so, da habe ich viel Pastosa gearbeitet, habe dann ein Kilo Farbe in meine Hand genommen, vom Weiten geschmissen und war im ganzen Körper mit Farbe voll und habe mich dann mit Terpentin übergossen.
Ja. Okay.
Und dann hat mir irgendwann ein Freund gesagt, davon kannst du sterben. Okay, und dann habe ich das dann gelassen.
Moin, moin, Hamburg.
Janine Platz, Malerin und Kalligrafiekünstlerin. Wie sie heute arbeitet, warum sie die spektakulärsten Ausblicke auf diese Welt kennt und trotzdem gerne in die Wolken schaut und wie es sich anfühlt, Einladungskarten für Chanel zu schreiben, das erfahrt ihr hier im neuen Podcast vom Hamburger. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Falls ihr uns zum ersten Mal hört, dies ist der Interview-Podcast vom Hamburger, dem großformatigen Coffee-Table-Magazin aus der Hansestadt. Viermal im Jahr stellt euch das Redaktionsteam die Hamburgerinnen und Hamburger vor, die diese Stadt so besonders machen, mit besten Fotos und pointierten Texten. Nicht alle von ihnen stehen im Rampenlicht, sie alle aber hätten es verdient. Und einige von ihnen lernt ihr in diesem Podcast kennen. Eine Stadt, finde ich, ist nur so schillernd wie ihre BewohnerInnen. Sie sind es, die einem Ort seinen Glanz verleihen. Ich bin Regine Marxen, freie Autorin beim Hamburger und Podcasterin aus Hamburg und ich entführe euch in der kommenden knappen Stunde nach Ottensen auf einen Hinterhof, in dem, umgeben von Werkstätten und einem Studio, Janine Platz mit ihrem Atelier beheimatet ist. Janines Name steht in geschwungenen schwarzen Buchstaben an der Tür. Hat sie selbst gemalt, sie ist Kalligrafiekünstlerin. Für Chanel schreibt sie Einladungskarten, für Musikvideos Songtexte auf nackte Haut. Mit strahlendem Lächeln empfängt sie mich. Sie ist noch nicht lange wieder in Deutschland, war unterwegs, im Flieger, egal. Die Frau hat Energie und braucht, sagt sie, nur wenig Schlaf. Im Innern stehen großformatige Leinwände mit Wolkengebilden oder sagenhaften Skylines, Farbflecken auf dem Fußboden, farbverklebte Zahnbürsten stecken in Gläsern. Nebenan arbeitet ein Schlagzeuger, für diesen Podcast macht er eine kleine Pause. Janine holt uns ein Wasser und setzt sich mit mir an einen kleinen Tisch, auf dem einer ihrer Bildbände liegt. Sweet Few. Auch darüber werden wir hier sprechen, auch wenn das Projekt bereits abgeschlossen ist. Es ist einfach zu schön.
Ich bin zu Gast in einem Atelier bei Janine Platz in Hamburg-Ottensen. Vor mir stehen oder neben mir stehen bunte Zahnbürsten, bunte verklebte Zahnbürsten. Ganz viel Farbe ist hier im Spiel. Das hat seinen Grund, denn du bist Künstlerin, du bist Malerin und du warst gestern noch ganz woanders, oder?
Ja, ich komme von den Malediven und dann habe ich noch einen Stopover in Dubai gemacht. Ich muss ja eh umsteigen, habe ich gedacht, ach, gucke ich mir mal das Museum of the Future an. Und ja, ich bin ganz noch, also die Seele, die ist so, kommt so langsam hinterher.
Ist die schon bei uns heute?
Ist jetzt gerade angekommen.
Das ist sehr, sehr gut.
Aber immer ein bisschen. Ich bin froh, dass wir es heute machen und nicht gestern, weil es dauert bei mir immer ein bisschen. Der Körper ist da, aber die Seele, die ist noch unterwegs. Mhm. Ja.
Du hast ein sehr spannendes Projekt und wenn man dir auf Instagram folgt, kann man das auch ein bisschen mitverfolgen und man sieht es natürlich auch auf der Leinwand. Du guckst dir die Welt in Form von Skylines an.
Ja.
Erzähl uns was darüber.
Also bei mir ist immer Thema die Weite, weil mein großes Thema ist immer Freiheit zu allen Seiten. Und immer umso höher ich gehe, umso mehr kann ich auf alles draufblicken und umso glücklicher bin ich so. Und jetzt ist gerade das Thema Wolken angesagt und ja, ich mache jetzt so 2 Jahre eine Wolkenserie, weil die faszinieren sie mich seit meiner Kindheit und jetzt ist das Thema mal dran. Aber auch immer mal wieder in den höchsten Hotelzimmern der Welt und Landschaften, alles was einen weiten Horizont hat und viel Platz nach oben, zu allen Seiten am besten.
Du hast schon einige großartige Room with a Few, sagt man ja, großartige Ausblicke genossen. Mhm. Was war denn der atemberaubendste?
Tatsächlich jeder, in dem ich da gerade war. Ich habe jedes Mal gesagt, das ist der schönste Ausblick. Und dann kam ich wieder woanders hin und nein, das ist der schönste. Ich habe jedes Mal tatsächlich so 50 Hotelzimmer und Suiten, auf denen ich gemalt habe. Und jedes Mal dachte ich, wow, nein, das ist das Schönste. Und selbst als ich auf Sylt war, dachte ich, nein, hier ist der schönste Fleck der Erde. Und tatsächlich immer da, wo ich gerade war, immer der Moment. Aber ganz heftig war, also ganz am Anfang hatte ich Hongkong. Und da hatte ich eine Leinwand dabei, 1x2 Meter. habe die so ausgerollt und habe gemerkt, das ist viel zu klein und bin dann auf die andere Seite gefahren, über den Fluss rüber und habe einen Artshop gesucht und habe geschaut, wo ich denn noch eine Leinwand herkriege, weil ich brauchte unbedingt 4 Meter und selbst das war noch zu klein, weil das Panorama so gigantisch war und in so riesen Scheiben hatte, dass ich dachte, okay, jetzt würde ich gerne ein richtig großes Bild malen. Hätte auch 6 oder 8 Meter werden können, aber ich habe dann einmal 4 Meter gemalt. Es war sehr gigantisch, diese Farben, ne? Und ich habe dann angefangen zu malen. Ich gucke dann ja immer ab und zu mal hoch und dann plötzlich waren andere Farben da, als ich gemalt habe, weil es wechselt ja ständig, ne? Von Pink zu Neongrün und Orange und Gelb. Also das war sehr spektakulär. Es war jetzt nicht immer so ein Blick, der nur da war, sondern sie gewechselt hat ständig. Aber das ist auch spannend.
Ich habe ein bisschen Reiseneid. Man muss aber dazu sagen, das ist ja auch wirklich Arbeit, weil so richtig viel, eine schöne Arbeit sicherlich, aber so richtig viel erlebst du von dem Land ja nicht, ne? Du fährst dahin. Du schließt dich 48 Stunden in ein Hotelzimmer. Mhm. Ich glaube, die Hotelzimmer werden dir kostenfrei zur Verfügung gestellt von den jeweiligen Hotels oder Hotelketten.
Ja.
Und dann bist du dort und dann fängst du an zu malen.
Ja, und dann, ich fange sofort an zu malen. Und dann habe ich einen Impuls, wo ich denke, ich muss einmal den Boden betreten, das, was ich male, und gehe dann runter und schaue mir alles an und lerne auch Menschen kennen und habe so das Gefühl, die Essenz, das, was ich gerade male, habe ich dann irgendwie erfasst. Und dann gehe ich weiter und dann höre ich auch nicht auf, bis das Bild mir sagt, es ist fertig. Klar, ich habe dann immer nur 2, 3 Tage und also auf der ganzen Reise waren es immer 48 Stunden. Dann hat mir die Zeit sozusagen gesagt, ich muss aufhören, der Flieger geht, ich muss Schluss machen. Aber das Bild war dann auch fertig. So habe ich es dann auch gelassen.
Mhm. Ja. Man sieht in den einzelnen Videos auf deiner Homepage, da kann man wirklich auch so Making-of-Videos sehen.
Mhm.
Du kommst da an und rollst die Leinwand aus wie so eine Yogamatte.
Ja, ich mache auch Yoga, da habe ich das Gefühl darüber und Spagat und Handstand. Und ja, das ist mein Sport. Ich mache tatsächlich nur Sport an der Leinwand so. Und ich brauche immer diese Leinwand auf den Boden, weil ich ja das so spüren kann, ne? Wenn ich da so drin liege in dem Bild. Ja.
Das sieht total schön aus. Und du malst mit den Händen?
Ja, ich male mit den Händen, weil ich fühle das, was ich male. Und das kann ich besser direkt mit der Haut auf der Leinwand, mit den Farben.
Mhm. Mhm. Ich habe gelesen, du hast früher wirklich mit den Händen gemalt, ohne Handschuhe. Inzwischen bist du zu Handschuhen gewechselt, weil ich habe kurz gedacht, so gesund kann das ja nicht sein, wenn ich dauerhaft meine Hände immer in diesem Reinigungsmittel nachher wahrscheinlich bade, oder?
Ich male jetzt überhaupt gar nicht mehr mit Lösungsmitteln, gar nicht. Ich male mit reiner Ölfarbe, auch diesen gesundheitlichen Aspekt natürlich, aber auch, weil, ja, ich mag auch diesen Geruch nicht, ne? Und früher war das tatsächlich so, da habe ich viel Pastosa gearbeitet, habe dann ein Kilo Farbe in meine Hand genommen, vom Weiten geschmissen und war im ganzen Körper mit Farbe voll und habe mich dann mit Terpentin übergossen.
Okay.
Und dann hat mir irgendwann voll gesagt, davon kannst du sterben. Okay, dann habe ich das dann gelassen.
Das war ein schlagendes Argument,
ja,
oder?
Ja. Und dann habe ich Kinder bekommen und die waren natürlich immer in meinem Tragetuch und ich habe mit denen gemalt und nach 3 Stunden wollten sie aber ganz schnell raus und dann dachte ich, okay, wenn ich jetzt noch Hände waschen müsste, das wäre viel zu spät und dann habe ich immer nur die Handschuhe abgestriffen und das war dann, ja, seitdem nehme ich Handschuhe.
Und neben mir, wir erwähnten es, stehen die Zahnbürsten, die kommen aber auch zum Einsatz dann, ne?
Das ist mal so ein Schlussakkord. Wenn das Bild fertig ist, dann tauche ich die in Farbe und lege das Bild nochmal so hin und dann stelle ich mich drüber und schmeiße einfach mal von oben einmal so rüber. Und das ist für mich dieses Dynamische, was auch in mir steckt irgendwie und auch in den Bildern dann, dieses Lebendige und dieses, jetzt ist es fertig. Einmal, noch einmal so ein Leben da rein spritzen irgendwie. Das ist ganz cool. Ja, das mache ich immer in allen Bildern.
Ich habe das mal live gesehen. Da war mir noch gar nicht bewusst, dass du das bist. Mhm. Aber ich bin an dir vorbei flaniert.
Okay.
Nämlich an der Deichperle.
Also an der Strandperle.
Wand daneben, an der Strandperle, entschuldige. Ja. Strandperle daneben. Ich flanierte an dir vorbei und ich sah eine Frau, die mit viel Enthusiasmus den Arm ausstreckt und wusch Farbe an die Wand warf, meiner Sicht, und dachte mir, huch, was ist das? Aber hatte einen Termin weiter hinten, insofern konnte ich mir das nicht weiter anschauen.
Alles, ja, das war so eine spontane Aktion, da habe ich eine Idee gehabt. Ich wollte mal, also manchmal packt es mich und ich muss nochmal ganz groß malen. Ich habe zwar hier Platz in meinem Atelier, aber nicht genug. Und dann manchmal sage ich mir, ich brauche jetzt öffentlichen Raum, wo meinetwegen eine 18 Meter Wand ist und das war da einer. Und dann frage ich die Leute, die dahinter wohnen, denen die Wand gehört, kann ich mal hier was dran malen und dann mache ich das so. Ab und zu packt es mich. Ja, und das war wahrscheinlich wahrscheinlich gerade dieser Tag, mhm, wo ich dann in so einem Tag den Hamburger Hafen in das war, glaube ich, die blaue Stunde, ne, habe ich dann gemalt.
Genau. Mhm. Es sah sehr körperlich aus.
Ja, es ist es auch. Es ist immer. Es ist alles, was ich tue, ist körperlich. Auch wenn ich ein kleines Bild male, es ist alles sehr haptisch und sehr, es ist mit dem ganzen Körper. Mhm. Ja.
Leben ist ein Transformationsprozess. Du hast schon erwähnt, du hast Kinder, 2 Stück.
Mhm.
Wie alt sind die?
13 und 15.
13 und 15. Du bist viel unterwegs.
Ja.
Kommen die manchmal mit?
Die kommen, also jetzt habe ich eine überredet mitzukommen, weil beide fliegen nicht. Und eine habe ich jetzt aber überredet, die große, ich muss dir das Paradies zeigen. Und ich werde jetzt wieder auf den Malediven arbeiten im Winter. Und jetzt habe ich sie lange, lange überredet und sie kommt jetzt mit. Aber das ist das erste Mal. Nee, die haben immer gesagt, Mama, mach du mal dein Ding, du schaffst das schon ohne uns.
Ja. Ach so, und, hast du dir gedacht?
Ja, ja, und dann habe ich habe auch neulich wieder, ich frage auch jedes Mal, weil natürlich irgendwie ein Mama-Herz hat immer ein schlechtes Gewissen.
Ja.
Und dann habe ich sie gefragt, die haben mich abgeholt vom Flughafen. Mach ich so, war es denn lange, dass ich weg war? Und die beiden so, Mama, wir haben das gar nicht gemerkt. Also, die machen das ganz toll. Die lassen mich ziehen und da bin ich auch sehr froh drüber.
Transformationsprozess auch deshalb, weil du ja auch in einem vorherigen Leben Moderatorin gewesen bist. Aber ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, vorheriges Leben oder ob das miteinander verschmilzt.
Ja, alles hat miteinander zu tun. Alles ist miteinander verbunden. Alles, was ich bisher gemacht habe, ist wie so ein Staffelstab, der abgegeben wird an den Nächsten. Und alles schließt sich zu einem Kreis. Ja, eigentlich, nee, das ist dieses Leben.
Mhm. Mhm. Moderatorin, vorher Schauspielerin.
Ja.
Du hast schon immer so ein bisschen eine Bühne gesucht.
Ja, ja.
Ne?
Also es war so, es war erst Moderatorin und bei der Moderatorin-Ausbildung habe ich gemerkt, immer wenn ich Schauspielunterricht hatte, da gehe ich auf, da habe ich am meisten Freude. Und dann habe ich mit dem Lehrer gesprochen, ob ich nicht aufhören kann, weil ich würde lieber Schauspielerin werden. Und dann hat er mich, ja, dann habe ich aufgehört und habe bei einer Schauspielschule geklopft und habe gesagt, ich möchte gerne anfangen. Und so kam das dann. Ja. Und da habe ich gemerkt, das ist genau, ja, diese Bühne. Und dann habe ich Kinder bekommen, habe dann irgendwann aufgehört, als ich schwanger war, habe es ganz schön vermisst. Aber jetzt ist es so, dass ich, wenn ich Performances mache, habe ich immer das Gefühl, es ist wieder so wie so ein Bühnenauftritt. Vorn geht auf, die Leute sitzen da, die Show geht los und dann, ja, es ist wieder so ein bisschen wie so ein Bühnenstück. So,
ja. Du hast auch auf der Bühne des Ohnsorgtheaters gestanden. Das wollen wir kurz nochmal erwähnen, weil das natürlich eine Hamburgensie ist.
Ja.
Mit der Tochter von Heidi Kabel zusammen, richtig?
Heidi Mahler, genau. Mit der bin ich auch heute noch befreundet. Und ich habe bei ihrer Mutter Heidi Kabel in ihrem Garten unterm Apfelbaum habe ich Plattdeutsch gelernt. Die hat mich abgefragt und hat mir Tipps gegeben und so, weil ich konnte es gar nicht. Ich komme ja ursprünglich aus Hannover und dann hat die mir das erzählt, wie das geht, so hat sie mir das beigebracht und auch mit ihrer Tochter ganz, ganz toll. Die haben mir beide ganz viel geholfen. Ja.
Den Hannoveranern sagt man ja ein Wahnsinns-Hochdeutsch, ne?
Aber stimmt überhaupt nicht.
Ich glaube auch, ist eine Legende, oder?
Ich höre immer, wenn jemand aus Hannover kommt, ich höre diesen Hannover-Akzent, aber das wollen die nicht wahrhaben. Die glauben an ihren akzentfreie Aussprache, aber ich höre das immer.
Mhm. Es gibt einen Künstler, für den hast du auch gearbeitet, da schlagen wir nachher noch den Bogen hin, nämlich kalligrafisch. Du machst ja auch Videos unter anderem und arbeitest für andere Künstler. Der heißt Heinrich von Hanzahn und der hat ja auch ein wunderbares Hannover-Lied gemacht, oder?
Ja, ich liebe das. Und immer, wenn wir irgendwo zusammen sind, spielt er das für mich. Und ich lache jedes Mal, ich lache mich so schlapp, weil das stimmt so. Und ich kann so super über mich selbst lachen und auch über meine Hannover-Wurzeln und so. Ich finde das Lied ganz toll.
Was hat dich nach Hamburg verschlagen? Die Schauspielkarriere?
Ja, tatsächlich. Also ich habe ja beim Film und im Fernsehen gearbeitet und dann habe ich gedacht, ich musste ab und zu mal so Aufsager machen. Das hat mir schwer gefallen. Dann dachte ich, ich muss jetzt eine Moderatorenausbildung machen und die war in Hamburg.
Mhm.
Und dann habe ich weiter in Hannover gearbeitet, habe aber diese Ausbildung in Hamburg gemacht. Bin ich immer so gependelt. Und irgendwann habe ich gesagt, nein, Hamburg ist so schön. Ich habe also der erste Moment, ich weiß es noch, wie heute, als ich über die Elbbrücken gefahren bin und dann nach links geschaut habe und dieser Hamburger Hafen mich in die Arme genommen hat. Und das tut er heute immer noch aufs Neue. Und da habe ich das Gefühl gehabt, hier bin ich zu Hause. Und dann war für mich ganz klar, ich bleibe hier. Und dann habe ich alles habe allen Tschüss gesagt und bin nicht da geblieben, ja.
Ja, und ich muss sagen, Hamburg ist vielleicht als Hafenstadt liegt ja immer so der Schmerz des Abschieds, aber auch die Freude des Wiederkommens, finde ich, in dieser Stadt.
Ja,
du bist viel unterwegs, kommst aber auch gerne wieder. Hier warten ja 2 Kinder auf dich.
Ja.
Insofern hat diese Stadt vielleicht für dich den richtigen Beat, oder?
Total. Und immer wenn ich wiederkomme, gehe ich sofort als erstes an den Hafen, an den Strand und atme ein. Aber ich bin auch da, wenn ich mich wieder packe, dieses Fernweh, und dann stelle ich mir mal vor, ach, früher bin ich auch auf diesen Containerschiffen mitgefahren, ne? Habe mir mal vorgestellt, oh, nehme ich mit und irgendwann bin ich mitgefahren und auch immer wieder. Und das wird auch immer so sein, dieses Kommen und Gehen wollen. Und das, ich finde, dieser Hamburger Hafen, der beinhaltet alles, ne? Dieses Dynamische und dieses bisschen Fernweh. Und da ist das Tor zur Welt. Aber auch immer wieder, hier kann man, wird man so aufgefangen, finde ich. Also immer wieder begrüßt von diesem Hafen.
Mhm. Der spielt auf deinen Bildern auch eine zentrale Rolle.
Ja. No? Stimmt, immer wieder in allen Facetten und in allen Tageszeiten und Jahreszeiten und nach dieses Funkeln. Das hat, für mich hat dieser Hafen so was Romantisches, obwohl das natürlich Industriegebiet ist, aber für mich ist da so viel drin. Und auch, ich bin ja ganz oft im Hafen und lerne auch die Leute kennen und die sind alle glücklich über ihren Beruf. Ne? Die stehen auch ergriffen beim Sonnenuntergang und machen Fotos, obwohl die es jeden Tag sehen. Und das finde ich so schön, wenn man seinen Beruf so liebt und überhaupt sein Leben und das alles so genießt, egal was man tut. Aber die Hafenarbeiter, die sind sehr, sehr glücklich. Mhm. Und das kann ich verstehen.
Wir haben das gerade eben schon gesagt, du suchst im Grunde eine Bühne. So. Eigentlich ist die Malerei auch deine Bühne. Das funktioniert ja auch im doppelten Sinne, denn ich habe ja schon diese Making-of-Videos erwähnt oder die Bilder von dir, wie du malenderweise vor einer Wahnsinns-Skyline sitzt, yeah. Beispielsweise im Pool.
Ja, in Athen.
Eine malende Frau im Pool mit diesem Wahnsinnsblick dahinter. Das funktioniert ja, sage ich mal, auf doppelter Ebene ganz wunderbar, oder? Ja. Wer macht diese Videos und diese Fotos dann von dir, habe ich mich gefragt.
Also ganz oft mache ich das selber. Stell mir einfach mein Handy da irgendwie hin irgendwo und drück drauf und lass es einfach laufen. Oder ich habe auch manchmal einen Freund dabei oder auch mal eine Fotografin war auch mal damit und eine Freundin und so. Also kommt immer drauf an, wer mit möchte. Aber oft war ich auch alleine. Mhm. Ja.
Das ist für mich sehr nahbar. Mhm. Also Kunst ist da nicht sowas im Atelier für mich, ich bin dann so für mich, sondern du öffnest, finde ich, da eine ganz große Tür und man kann dich so ein bisschen begleiten dabei. Mhm. Das ist vielleicht auch die Tür zu einer zweiten Geschichte. Du bist ja auch Performance-Künstlerin, ne?
Genau. Ja, ich mag das tatsächlich, dieses ganz nah und auch dieses Interaktive. Ja. Und wenn ich eine Reaktion von jemandem bekomme, dann gibt mir das auch was. Und dann kann ich so kommunizieren. Und ich finde das ganz, ganz toll. Und deswegen mache ich auch immer wieder Projekte, wo ich Menschen einbeziehe in mein Kunstwerk und Fragen stelle und sei ein Part von dem Werk gerade. Und dass jeder etwas dazu tut für ein großes Ganzes. Ich liebe das. Und ich habe jetzt auch angefangen, mit anderen Künstlern was zusammen zu machen, dass viele Künste aus allen Genres zusammenkommen und ein Werk erschaffen. Das finde ich gerade ganz spannend. Zusammen etwas.
Das klingt sehr, sehr gut. Mhm. In der Mache, sagst du?
Ja.
Also du kannst uns nicht mehr verraten.
Doch, doch, doch. Ich hab jetzt... auf der Malediven habe ich mit zwei lokalen Künstlern ein Bild gemalt, vor Publikum auch. Und das kam so gut an, nämlich wir mit unseren drei verschiedenen Stilen haben zeitgleich an diesem Bild gearbeitet. Und da habe ich gedacht, wie wäre das, wenn wir von allen Kontinenten jeweils einen Maler oder Malerin nehmen und fünf Künstler oder Künstlerinnen an einem Bild arbeiten und dann daraus eine ganze Serie machen. Und die ganze Welt kommt dann zusammen zu der Ausstellung und schaut sich die Werke an. Und ja, alles ist vereint. So, das stelle ich mir gerade ganz toll vor. Und das hätte ich Lust, es umzusetzen.
Nun bist du ja aber auch im Kleinen unterwegs. Das heißt, du arbeitest auch am Buchstaben, wenn ich das so sagen kann. Kleine Geschichte, ich kam ja gerade eben an. Ich habe dein Atelier auf diesem Hinterhof in Ottensen gesucht. Mhm. Es ist eine kleine, unscheinbare Tür und es steht dein Name dran. Ja. Ich habe den nicht sofort dekodieren können, Nein. weil er in einer sehr geschwungenen Schrift ist. Ein Mann hat mir das gezeigt hier, ein älterer Herr, der hier auch seine Werkstatt hat. Mhm. Und dann sagte ich, ja, das hat sie da so reingeschrieben, kann man kaum lesen.
Ja.
In einer sehr norddeutschen Art. Ich dachte, ach, dafür liebe ich Hamburg auch.
Ja,
Kalligrafie ist das Stichwort. Ja. Mhm. Und unter anderem personalisierst du damit sogar Einladungskarten von Chanel.
Ja, also ich bin auch jedes Mal glücklich, wenn ich da wieder bin, weil das ist so der Kontrast zu der Malerei. Nämlich jetzt ganz filigrane, ganz, ganz konzentrierte, weil da darf kein Fehler passieren. Das ist ja auch alles immer sehr, sehr edles Papier, auf dem ich arbeite. Und das ist diese Wertschätzung der Schrift gegenüber, da geht mir mein Herz auf. Dass man das noch, dass erstmal, dass jemand dafür jemanden engagiert, bitte macht es mal schön für unsere Gäste und Gäste und dass die Gäste es auch noch so wertschätzen und sich die Karte hinstellen und dann auch vielleicht auch erst recht kommen, weil die so eine schöne Karte bekommen haben. Also das wird immer mehr, habe ich das Gefühl, dass die Leute das wertschätzen, die Handschrift. Und ich setze mich sehr dafür ein, dass die nicht verloren geht. Und immer wenn ich Leute frage, Schreib doch mal. Dann sagen die, nee, ich habe eine ganz schlimme Schrift. Ganz, ganz, ganz schrecklich. Auf gar keinen Fall schreibe ich. Das finde ich immer so schade. Und es stimmt nicht. Jeder hat eine einzigartige Handschrift, wie ein Fingerabdruck. Was ganz einzigartig und Besonderes. Und ja, ich würde gerne, ich mache jetzt auch bald einen Film über, da bin ich auch gerade dabei, so ein Drehbuch zu machen, eine Liebeserklärung an die Handschrift. Ja, das muss unbedingt raus in die Welt, weil ich möchte die Leute animieren und motivieren, wieder mehr mit der Hand zu schreiben. So wichtig, dass das richtige Kulturgut nicht verloren geht. Ich kritze auch alles voll. Ich schreibe auch meinen Kindern den Einkaufszettel auf die Hand, und so. Aber bei mir ist auch alles tatsächlich, in meiner Wohnung ist auch alles voll geschrieben. Ja, und jeder darf da auch was ranschreiben, wenn er mag. Die ganzen Wände sind beschriftet und bemalt und ja, es ist so belebt immer. Mhm.
Du bemalst auch oder beschreibst auch Menschen.
Ja.
Haut.
Genau.
Das Voices
ist on the your... voice on my skin.
Ja.
Da kalligrafiere ich den Songtext auf die Haut des Sängers oder Sängerin und die suchen sich einen Lieblingssong aus, welchen sie gerne hätten. Und dann mache ich die Musik ganz laut und die läuft in Dauerschleife und dann schaue ich, was am besten passt. Und ein Fotograf, wie Glas heißt der fotografiert das und nimmt auch, also als Video nimmt er das mit, dann schneide ich das zusammen mit Musik unterlegt, ne, dass man so ein bisschen Making-of hat. Und am Ende, so nach ein paar Jahren, ich denke mal so in 3 Jahren, wenn wir damit fertig sein, es geht ja schon, ich glaube vor fünf Jahren haben wir angefangen, immer wenn wir Zeit hatten, haben wir wieder jemanden beschrieben. Und dann machen wir eine ganz große Ausstellung mit 100 Künstlern. Soll auch so wie ein Gesamtkunstwerk werden. Da kann auch getanzt werden und die singen dann auch. Und ich mache eine Live-Performance. Dann hängen die Bilder da und man kann auch auf Kopfhörern dann das Lied dann hören. Es wird ein Buch geben und da freue ich mich schon sehr drauf. Aber wir müssen noch fleißig sein, da fehlen noch ein paar.
Wie bist du auf diese Idee gekommen?
Also ich habe schon vor 25 Jahren habe ich meinen eigenen Körper mal mit einem Lieblingssong für meinen Freund damals beschrieben, habe eine Freundin angerufen, kannst mal ein Foto machen. Und seitdem liegt das da und das habe ich ihm geschenkt und es war mein Lieblingssong damals und seiner und das habe ich ihm so geschenkt, mich als ja nackte Haut und dann komplett von oben bis unten beschrieben. Und es lag da so und manchmal dauern die Dinge ja, ne, bis sie dann irgendwie reifen und der Fotograf, mit dem ich das mache, der hat viel mit Sängern zu tun und fotografiert die. Ich habe mit meiner Schrift zu tun und irgendwann haben wir gesagt, wie wäre das, wenn wir das zusammenlegen und einfach zusammen Musik und die Schrift zusammenbringen, so kam das.
Du arbeitest sehr viel mit Fantasie, glaube ich,
ja,
ne? Oder
ja.
Hast du da eine alte Schule, der du folgst?
Nein, ich habe keine Schule gemacht. Ich habe einmal bei einem japanischen Kalligrafen habe ich mal ein Wochenende verbracht oder zweimal, um einfach mal diese asiatische Kalligrafie zu lernen oder einfach zu verstehen oder zu fühlen. Und die atmen ja ein und meditieren erstmal, bevor überhaupt was passiert, ne? Das dauert sehr lange und mit dem Ausatmen geht das dann aufs Papier. Dann genau, die arabische ist auch ganz, ganz, ganz langsam und die europäische ist eher schnell. Also bei mir auf jeden Fall, ich bin eine expressive Schreiberin und ich habe mir das alles erst beigebracht. Ja, es ist eher so aus dem Handgelenk und mit viel Schwung und expressiv ist das, ja. Ich male immer tagsüber, weil ich das Tageslicht brauche. Ich mag nicht gerne Kunstlicht anhaben. Und kalligrafieren tue ich immer nachts. Wenn alle schlafen und ich habe eine Kerze an, schöne Musik. Und da ist es schon eher stiller. Und das mache ich auch nur zu Hause, weil es da viel sauberer ist und ich einen riesen Tisch habe. Und da, ja, weil ich manchmal auch tausende Einladungen schreibe, ne? Oder auch natürlich auch Gedichte auf Papier oder so. Aber da brauche ich tatsächlich die Ruhe. Obwohl ich auch manchmal stehe und expressiv schreibe, aber die Umgebung, da würde ich nie tagsüber schreiben. Da ist viel zu viel los dann so drumherum.
Als Hamburgerin kann ich sagen, dann kalligrafierst du wahrscheinlich im Winter öfter als im Sommer, in diesem kurzen Sommer, den wir in diesen breiten Graden genießen dürfen.
Ja, nein, es ist tatsächlich, gehe ich da manchmal erst um 3 oder 4 ins Bett.
Ah.
Ja, ich brauche sowieso sehr, sehr wenig Schlaf. Ich schlafe so 4, allerhöchstens 5 Stunden.
Schon ehrlich?
Schon immer, ja. Also ich schlafe auch so, wenn ich schlafe ein und bin sofort weg und wache dann nächsten Morgen so voll fit auf. Also ich habe das nicht irgendwie, dass ich da nicht einschlafen kann oder nachts aufwache oder so, sondern ich schlafe dann wirklich ganz tief und fest.
Mhm. Also bist du auch keine, die dafür den ersten Kaffee braucht, um wach und munter zu werden?
Koffein geht gar nicht. Nee, das überhaupt nicht. Ich trinke gerne Kaffee, aber es ist leider koffeinfrei. Oder Lupinenkaffee trinke ich ganz viel. Oder halt irgendwie Kurkuma-Latte oder so. Ne? Also ich kann Koffein tatsächlich nicht ab, genauso wie Alkohol nicht. Beides geht nicht. Ich glaube, ich bin schon von Natur aus so wie so ein Ecstasy, so ein auf Zack und so, wenn ich da irgendwie was mich noch irgendwie noch in eine Richtung treibt, das wird zu viel.
Also du hast ein natürliches Energielevel, das hoch ist.
Ja.
Was gibt dir denn Energie trotzdem?
Tatsächlich meine Arbeit. Also es ist so, wenn ich arbeite, wenn ich male, dann gibt mir das so eine Energie, dass ich Kraft durch das Tun bekomme. Und es ist ein Kreislauf. Davon wird wieder meine Fantasie angeregt und dann es ist so, also auch wenn ich im Urlaub bin oder so, es fällt mir sehr, sehr schwer, in Urlaub zu fahren, weil da fehlt mir das, was ich so gerne mache. Ich nehme immer alles mit. Leinwände und Malerei. Ich brauche nie einen Abstand davon. Ja, also ich brauche keine Auszeit oder so. Ja, tatsächlich gibt mir die Arbeit alles, alle Kraft für alles.
Bei der Kunst heißt es ja immer, sie sei in vielen Fällen brotlos. Wie siehst du das als Künstlerin? Kommst du damit gut über die Runden?
Ja, ich komme sehr, sehr gut, ganz gut. Ja, also ich habe, für mich ist Geld so wichtig, dass man seine Freiheit hat, all das zu tun, wieder, dass ich meine Projekte machen kann, dass ich nicht überlegen muss, kann ich mir das leisten oder nicht, sondern ich mache es einfach. Also wenn ich eine Idee habe, also wie zum Beispiel zum Nordpol zu fahren, das ist ja eine utopische Idee eigentlich. Was kostet das? Kostet pro Person zwischen 50 und 100.000 eigentlich, ne? Ich habe das dann einfach so gemacht, dass ich gesagt habe, ich fahre so hin. Ich schaffe das irgendwie, da jemanden zu finden, der mich mitnimmt. Und so habe ich mir um Geld gar keine Gedanken gemacht. Und so kam es dann auch. Also ich habe eigentlich immer, wenn man eine Vision hat und Träume und starke Wünsche, dann kann man alles erreichen. So. Und da, also Geld war für mich eigentlich nie so ein Thema, weil ich immer das mache, wozu ich Lust habe. Hm. Und das Geld kommt dann schon irgendwie. Es kommt dann.
Muss es, du hast ja eine Familie am Ende, die du miternährst. Mhm. Ne?
Und tatsächlich, nee, also ich habe schon seit ungefähr, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so, ist dieser Erfolg so hoch, dass ich denke, wow, ich kann es gar nicht fassen, wie dankbar, ich bin dankbar darüber, ne, dass ich damit mein Geld verdienen kann einfach. Aber ich würde auch malen, wenn ich kein Geld verdienen würde. Mhm. Ich würde es genauso machen wie jetzt. Ja.
Musstest du Projektfragen schon ablehnen?
Ja, es haben dann irgendwann bei dem Sweetview-Projekt haben dann Hotels angefragt, die gesagt haben, kommst du auch zu uns? Weil es war dann irgendwann ganz leicht. Früher habe ich natürlich Akquise gemacht und irgendwann haben die gefragt, kommst du bitte auch zu uns? Wir hätten ein Zimmer für dich und so. Aber dann hatte ich die Ausstellung schon in der Elbphilharmonie. Die war dann und habe ich gesagt, ich kann das jetzt nicht nochmal weitermachen. Das Projekt ist zu Ende, jetzt kommt was Neues und musste den allen absagen. Es waren ziemlich viele Hotels, ja. Mhm. Aber jetzt fängt es so wieder an, dass ich denke, ja, jetzt kommt das Wolkenprojekt und vielleicht gibt es da auch wieder Hotels, wo ich sein kann oder so. Jetzt geht es wieder los, aber ich würde nie etwas machen, was ich so aufwärme oder einfach nur, weil es jetzt gerade leicht ist oder so, sondern wenn es in mir raus will oder wenn ich es in meiner Seele spüre, dann mache ich das, aber nicht, weil jetzt irgendwie es gerade leicht sich anfühlt und ich kann es jetzt machen oder so, ne? Sondern es muss zu meinen Ideen passen. Ja. Also ich habe schon echt eine ganz tolle Freiheit, dass ich das machen kann, wozu ich Lust habe.
Hättest du einen Plan B?
Der würde dann kommen. Also wenn ich jetzt nicht mehr malen könnte, dann würde ich anders glücklich werden. Also ich bin immer zufrieden mit dem, was ich mache, egal was es ist. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin einfach. Ja, ich bin, glaube ich, sehr flexibel mit dem, was mich antreibt, was mich glücklich macht und so. Aber schon, ich glaube das schon, dass ich das immer weitermachen werde. Mhm. Ja. Und wenn ich kein Augenlicht mehr hätte, würde ich blind malen. Wenn ich keine Hände hätte, würde ich mit dem Mund malen. Also ich würde mir dann meine Wege suchen.
Wie siehst du Hamburg als Kunststadt?
Also ich liebe hier in die Ausstellung zu gehen. Ich war gestern gerade mit meiner Tochter in der Kunsthalle und da hat sie zu mir gesagt, Mama, können wir das bitte öfter machen? Ich meine, ja, ich habe doch immer wieder gefragt und so, weil oft mache ich das alleine, ne? Aber jetzt hat sie endlich mal auch gemerkt, wie Nahrung das ist, sich Kunst anzugucken. Und ich liebe es. Ich liebe die Barlachhalle zum Beispiel, weil immer, wenn ich da bin, sieht die durch diese Verrückung dieser Wände, sieht wieder anders aus und jedes Mal hat es eine andere Kraft und so. Ich habe da ja auch selbst ausgestellt und ja, ich finde, das, was es zu bieten hat, finde ich schön. Sehr übersichtlich, ne? Aber ich gehe auch immer wieder gerne nach Berlin, weil da nochmal eine andere Inspiration ist. Da ist alles schneller und kommt man so aufgetankt wieder. Aber doch, ich finde Hamburg nicht immer wieder tolle, tolle Künstler, tolle Menschen. Und ja, die Künstlerszene, die kennt man ja auch oder man kennt sich untereinander und schätzt sich sehr. Und ja, und ich habe jetzt das Gefühl, ich möchte mich mit allen vernetzen und möchte mit vielen Künstlern was zusammen machen.
bietet Hamburg da genug Räume für die freie Kunst?
Ja, also jetzt in der letzten Zeit war es doch so, in der Stadt, da gab es doch viel Raum für Läden, die so leer standen. Ne? Und da gab es auch so eine Initiative, wo Künstler auch einen Raum gefunden haben. Das müsste es viel mehr geben, finde ich. Weil was soll am Neuen Wall ein Laden, der tot ist, das zu ist, da kann auch ein Künstler reingehen. Und ja, das fände ich sehr, sehr schön, wenn das mehr passieren könnte. Wirklich, also weil nichts ist schlimmer als ein toter Raum. Dann lieber Künstler, die das bespielen und die das beleben und auch wieder andere Menschen anziehen und so. Und das ist ja auch, wo Kunst ist, da ist ja auch Diskussion und Kommunikation. Und das ist wichtig. Es könnte mehr sein, ja.
Du hast uns gerade eben so ein bisschen Einblick gegeben. Du planst Großes, du hast Pläne. Gibt es ein ganz großes Ziel, wo du sagst, das möchte ich als Künstlerin erreichen, machen, umsetzen?
Also mein großer Traum ist mal bei irgendeinem Konzert, die Band spielt auf der Bühne und während die spielt, fange ich dann an, das Bühnenbild zu gestalten mit Schrift. Und das, was ich vielleicht höre, auch den Song, irgendwie entsteht so nach und nach das Bühnenbild und am Ende ist dann die ganze Geschichte von dem Konzert auf diesem Bühnenbild und dann zerreiße ich am Ende dieses Bühnenbild in 1000 Worte und jeder Gast kriegt eins mit nach Hause, jeder Zuschauer und nimmt ein Stück haptisches Konzert mit, also ein Kunstwerk, sein Wort dann mit nach Hause. So. Also, dass man irgendwas mitgibt. Irgendwie etwas entstehen zu lassen und dann wieder zerstören und aber dann ein Stück den Menschen mitgeben. Sowas zum Beispiel kann ich mir ganz da vorstellen. Habe ich Lust zu.
Du hast schon einige Projekte hinter dir und einiges erlebt. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, in eine kleine Zeitmaschine zu gehen oder in eine Zeitmaschine zu steigen und diese Zeitmaschine führt dich zurück zu deinem jüngeren Ich, gibt es etwas, was du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben würdest?
Oh, ich würde es genauso machen. Mach alles genauso, wie du es gemacht hast. Ja, ich finde alles richtig. Es gibt keine Fehler. Alles hat in dem Moment seinen Sinn.
Nee, du wirkst sehr furchtlos.
Ja, ich hab keine Angst vor nichts. Gar nichts. Das ist so schön. Ja, und ich brauche auch immer tatsächlich, ich habe mir auch mal so die Frage gestellt, wie wäre es denn, wenn ich angestellt wäre oder so, ne? Oder irgendwie so ein geregeltes Leben hätte. Das würde mich so langweilen. Ich brauche immer so ein bisschen so einen kleinen Abgrund in der Nähe und nach oben hin Grenzenlosigkeit. Das heißt, ich weiß, es kommt nicht einfach so, sondern ich darf auch irgendwie, ja, wie so ein Motor, ne? Und aber nach oben hin muss ich fände es ganz schlimm, wenn ich wüsste, bis da und da ist mein Gehalt oder so. Ich will, warum nicht mehr? Also Grenzenlosigkeit einfach. Und ich weiß auch, dass man alles erreichen kann, was man möchte. Also so habe ich es auf jeden Fall erlebt. Bei mir klappt das. Und deswegen habe ich auch keine Angst.
Du hast gerne Raum um dich und Höhe und siehst wenig Grenzen oder keine.
Ja, ja. Und wenn dann Grenzen da sind, dann überschreite ich sie sehr gerne.
Okay, bist du schon mal eine Grenze gekommen, die nicht zu überschreiten war?
Oh ja, ganz schön viele sogar.
Mhm. Hast du ein Beispiel für uns?
Ja, also in Rio, da bin ich morgens um 7:30 mal rausgeschwommen. Ich habe so drei Riesenwellen genommen und dann war ich plötzlich im Meer und kam nicht mehr zurück. Und das war eine richtig, richtig heftige, da hätte ich mich mal erkundigen müssen. Aber klar, man weiß ja auch, dass da viele Menschen sterben, Ipanema. Und dann habe ich einfach, ich habe diese Wellen gesehen, diese 3-Meter-Wellen, war so glücklich, ich bin da so drunter und noch eine und noch eine und dann kam ich nicht zurück. Und da habe ich dann gemerkt, oh. Und dann hatte ich so einen Moment, wo ich erstmal ja, ganz traurig wurde, weil ich wusste, oh, meine Kinder kriegen jetzt ihre Mutter nicht zurück. Und das war richtig schlimm, diese Panik und traurig, vor allem traurig, weil ich dachte, ich habe mir so vorgestellt, wie das für die sein müsste. Und dann habe ich aber, dann wurde ich so plötzlich, habe ich so losgelassen und es wurde ganz schön und ganz leicht. Und es war so ein schönes Gefühl in diesem Meer, ist unbeschreiblich. Und durch diese Leichtigkeit bin ich dann da so durch das Leichte an den Strand gespült worden, wie so ein Wunder. Und dann wurde ich ausgespuckt vom Meer.
Meinst du, loslassen ist manchmal die wahre Aufgabe im Leben?
Also in dem Fall hat es geklappt, auf jeden Fall.
Ich kann mir vorstellen, bei Bildern ist es ja auch so, dass man die manchmal loslassen muss, oder?
Ja, auf jeden Fall. Man muss auch genau loslassen muss man sie, weil es ist immer ein Stück Seele, ne? Das ist ja wie so ein Kind. Und dann muss man Abschied nehmen. Und das fällt manchmal nicht leicht, aber andererseits lerne ich auch immer sehr, sehr gerne die Menschen kennen, wo die dann Bilder dann hängen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und dann weiß ich, okay, das ist ja noch da. Es ist berührt und bereichert das Zuhause, jetzt das Neue. Genau, und das macht mich dann auch wieder ganz, ganz glücklich. Und wenn ich mit denen spreche und wenn ich sehe, wie froh die sind, jetzt so ein schönes Bild zu haben, das macht mich natürlich, also dann habe ich alles richtig gemacht und dann, die müssen ja auch hinaus in die Welt. Man kann ja alles behalten. Ne? Ich male ja auch dafür, dass andere Menschen berührt werden und das ist für mich ja, das gibt mir ja auch wieder ganz, ganz viel. Und deswegen, ja, man muss loslassen, aber es ist auch gut so.
Okay. Wir haben schon über Pläne gesprochen, 2022, was bei dir gerade so läuft und im Kopf ist, wenn unsere HörerInnen sich fragen, wo sie Janine in Hamburg in den kommenden Wochen und Monaten begegnen können, künstlerisch.
Ja.
Wo wäre das der Fall?
Also, ich bin erstmal jetzt noch in Island, weil ich da auch Wolken malen möchte. Dann bin ich am Mitte Mai wieder da. Und dann bin ich hier in meinem Atelier, habe alles auf und manchmal hört man auch die Möwen hier, ne? Und man hört auch den Hafen. Hört man hier das Krachen, ne? Der Container, den hört man hier auch. Und ich male hier auf jeden Fall ganz, ganz viel, weil ich viel Aufträge habe und auch meine eigenen Sachen mache. Und bin da und freue mich auf Besuch.
Ja. Also wer dich besuchen möchte, soll sich wahrscheinlich vorher anmelden.
Das ist wichtig, weil ich natürlich auch mal hier und da bin. Das ist wichtig, dass ich vorher Bescheid weiß, wann ich auch die Tür aufmachen darf. Ja, und im Juni habe ich noch ein Stipendium in Dänemark. Da habe ich ein kleines Häuschen, wo ich Mal- und auch Öffnungszeiten habe in Wiedesande. Und ja, da bin ich 2 Wochen und man kann mich da auch besuchen. Da gibt es auch Öffnungszeiten, stehen auch auf der Webseite, kann ich ja nochmal sagen. Aber genau, das ist so der Plan bis zum Sommer.
Deine Website werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Mhm. Da findet man dann alle Infos
Super.
Über dich.
Ja.
Und auch findet die Filme zu den einzelnen Projekten, die wir schon angesprochen haben. Mhm. Und sicherlich auch den Hinweis auf Bildbände und Co.,
ja.
die man von dir erstehen oder die man von dir bekommen kann.
Ja, gerne. Und der nächste Bildband wird dann halt das Wolkenbuch sein. Aber das dauert noch einen Moment.
Janine, das war ein super schöner Einblick
Danke.
In deine Arbeit, und in dein Leben auch. Als
Danke.
Künstlerin.
Danke für deine Fragen.
Und ich wünsche dir ein ganz tolles, ganz tolle weitere Projekte, eine ganz
Dankeschön.
Tolle Zeit, auch in Island.
Danke. Ja, ich guck mal, ob ich einen Troll begegne. Ne? Also ich setze mich da auf den Stein und warte mal. Mal sehen, was passiert.
Janine Platz und ihre Sicht auf die Welt. Es ist ein kleines Abenteuer, in einem Audioformat über visuelle Kunst zu sprechen. Ich hoffe, ihr habt dennoch einen Eindruck von ihr gewinnen können. Wenn ihr euch Janines Werke anschauen wollt, findet ihr die Links und weiterführende Informationen in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Das war der Podcast vom Hamburger. Wenn es euch gefallen hat, folgt ihm auf den gängigen Kanälen und empfehlt ihn euren Freunden und schenkt uns auf Apple Podcasts und Spotify ein paar positive Worte als Bewertung. Das würde uns riesig freuen. Mehr HamburgerInnen dieses Kalibers lernt ihr auch im Magazin Der Hamburger kennen. Janine Platz wird in der kommenden Ausgabe ebenfalls dabei sein. Sie befindet sich in allerbester Gesellschaft, versprochen. Ihr findet alle Infos zum Magazin und zu diesem Podcast unter www.derhamburger.info. Und jetzt Zeit für Schlusswort. Danke an Janine, an Stefan Enrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt, an Laura Matamoros, die den Podcast auf die Homepage unseres Magazins bringt und die Cover layoutet, an Uta Gleiser, die die Story in hinreißenden Bildern festgehalten hat und an das gesamte Hamburger-Team für immer neue Ideen und Stories. Und an euch fürs Zuhören. Der Hamburger Podcast erscheint immer am 15. eines Monats. Kulinarisch Interessierten empfehle ich den Podcast Food Talker von meinem Kollegen Boris Rogasch, der immer am Monatsende erscheint. Für heute sage ich Tschüss und wir hören uns.